Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungsdoc. Ich befinde mich immer noch bei GLS im Sprachenzentrum hier in Berlin. Und in dieser Podcast-Folge soll es über das Highschool-Jahr Lateinamerika gehen, was es da für Möglichkeiten gibt, was man da alles machen kann. Habe mir dazu wieder eine Fachberaterin eingeladen und ich würde dich einmal ganz kurz bitten, dich vorzustellen.
Hallo, ich bin Carolina Diaz. Ich komme aus Spanien und bin aber seit 2002 in Berlin, bei GLS auch sehr lange, 15 Jahre, und betreue hier unsere Teilnehmer, die nach Lateinamerika für 2 Monate, 5 Monate, ein ganzes Jahr gehen.
Dann als erste Frage, was genau umschließt Lateinamerika, also welche Länder kommen da überhaupt in Frage?
Genau, bei uns hier in GLS kannst du nach Costa Rica, nach Argentinien, nach Mexiko oder auch nach Brasilien, wenn du ganz mutig und Portugiesisch statt Spanisch machen möchtest.
Okay, und wie viele Leute circa pro Jahr gehen diesen Weg nach Lateinamerika? Sind das eher weniger oder eher viel?
Im Vergleich zu Programmen wie Kanada, wo ganz viele Deutsche rumwirren und die Schulen besetzen, haben wir in Lateinamerika verteilt auf alle Länder 40 bis 50 Teilnehmer pro Jahr.
Okay. Dann würde ich dich jetzt direkt fragen wollen, wenn man sich jetzt dafür entschließen will oder man überlegt sich, ja, ich will jetzt nach Lateinamerika mein Auslandsjahr machen oder für 2 Monate da mal hingehen, welche Sachen in der Vorbereitung gilt es da zu beachten? Irgendwie Visum allgemein, wie sollte man seinen Koffer packen?
Also Visum ist bei manchen Ländern wichtig und notwendig, kommt auf den Zeitraum an. Für ein ganzes Jahr muss man für jedes Land ein Visum beantragt werden. Wenn du nur ein halbes Jahr ins Ausland gehen möchtest, dann kannst du in Länder wie Mexiko oder Costa Rica auch visumfrei einreisen. Für Argentinien braucht man für fast jeden Zeitraum ein Visum, ist unterschiedlich. Aber ja, Visum gehört schon zu der Vorbereitungsliste, oder zumindest muss man sich erkundigen, ob man es braucht oder nicht. Packen, alle Teilnehmer, die mit uns im Ausland waren, auch in Lateinamerika, wenn wir fragen, was hast du benötigt, was hast du mitgenommen, und generell antworten sie immer, ich habe viel zu viel mitgenommen. Also packen ist die wenigste Sorge, wenn du einen längeren Zeitraum ins Ausland gehst. Hast du eine Waschmaschine zur Verfügung, brauchst du keine Millionen Klamotten mitzunehmen. Dein Geschmack wird sich ändern. Gerade in Lateinamerika kleidet sich ganz anders und das Klima ist anders. Meistens freundlicher, wärmer. Da braucht man auch nicht so viele dicken Pullis und auch keine Wanderschuhe meistens. Oder man kann vor Ort auch Sachen kaufen. Deswegen ist Packen auch nicht jetzt ein großes Thema mehr. Vielleicht Sachen wie Mückenprophylaxe braucht man für bestimmten Gegenden, wenn man viel in der Natur sein möchte. Aber das besprechen wir dann kurz vor Abreise immer.
Also allgemein kann man sagen, nicht zu viel.
Nicht zu viel mitnehmen.
Wie sieht denn das aus mit Impfungen? Muss man sich da irgendwie vorbereiten?
Impfungen sind in unseren lateinamerikanischen Ländern keine Pflicht, außer für Argentinien. Da haben sie eine ganz klare Vorstellung, welche Impfungen mitgenommen werden sollen oder mitgemacht werden sollen vorab. Die sind eigentlich die Grundimpfungen, die jeder Jugendliche hier schon hätte, wenn man regulär durchgeimpft ist. Und dazu empfehlen wir Hepatitis Impfungen. Für manchen Gebieten kann man überlegen, ob man Gelbfieberimpfungen, wenn man zum Beispiel die Iguazu-Wasserfälle in Brasilien unbedingt sehen möchte, da empfiehlt sich. Aber ansonsten ganz spezielle Impfungen, die man lange im Vorfeld organisieren muss. gibt es jetzt nicht. Wir haben auch Impfgegner ins Ausland geschickt. Da brauchen die Eltern eine Einverständniserklärung und zu unterschreiben, dass sie die Risiken kennen, und dann ist es auch kein Problem.
Dann kommen wir jetzt mal weg von der Vorbereitung, sondern eher Richtung zum Land selbst oder zu den Ländern selbst. Wie unterscheiden die sich von, sage ich mal, so typischen Ländern wie USA oder Kanada?
Ich bezeichne meine Länder, ich bin sehr stolz auf meine Programme, deswegen rede ich von meinen Ländern, als Feel-Good-Programme, Programme, wo man sich sehr wohl findet, sehr schnell. Es sind kulturelle Unterschiede, wo man sich ein bisschen anpassen muss. Aber im Grunde sind es Länder, wo diese Anpassung sehr leicht fällt, weil es ein freundliches Klima, gastfreundliche Menschen, es gibt eine große Vielfalt an Freizeitangeboten, die man in Anspruch nehmen kann, sowohl Sachen, die ich schon hier mache, wie Fußball oder Geige spielen, oder das kann man auch weiter in Lateinamerika machen. Man stellt sich vielleicht bei Lateinamerika was ganz Abenteuerliches und Wildes vor, aber eigentlich unsere Platzierungen sind teilweise in Städten, wo alle Infrastrukturen, die man von hier aus kennt, vielleicht ein bisschen einfacher oder ein bisschen weniger gepflegt oder was auch immer, aber man hat alles, was man eigentlich hier machen kann, dort auch. Die Familien hängen sich auch sehr ran, die Gastfamilien, dass man auch Hobbys weiter treiben kann vor Ort. Aber man kann auch ganz tolle andere Sachen ausprobieren, Surfen, Canopy, Tarzan, Sachen, die ich nie in meinem Leben gehört habe, aber jetzt durch diese Programme kenne. Man kann sich da ausprobieren und zum günstigen Preisen, sodass man viele der Vorteile, die man in Ländern wie Australien, Neuseeland, dieses ganze Outdoor, Sportaktivitäten hat, aber zum günstigen Preisen.
Ich habe in den Folgen, die ich davor schon gemacht hatte, in den Interviews davor, haben wir auch oft über die Mentalität der Menschen gesprochen in den Ländern. Ja. Und teilweise war das eher nicht so emotional, sage ich mal, es war eher kälter. Wie ist denn die Mentalität der Menschen in Lateinamerika, besonders wenn es um vielleicht Thema Auslandsreisende geht?
Genau, das, was man sich vorstellt, dass die Leute warmherzig und sehr ein bisschen verpeilt, aber immer freundlich, das stimmt, es ist ein Vorurteil, aber eigentlich stimmt es in den meisten Fällen auch, dass unsere Teilnehmer sind auch ein bisschen was Exotisches. Es gibt nicht so viele Austauschschüler in diesen Ländern. Und die Costa Ricaner, die Mexikaner, die Argentinier, die freuen sich, dass man sich für ihr Land interessiert, dass man die Zeit und das Geld investiert, sie zu besuchen und dort ihr Alltag zu teilen. Teilen ist ein großes Wort, das ist immer sehr wichtig in meinen Ländern, dass man die Zeit mit der Gastfamilie nicht wie in einem Hotelzimmer verbringt, sondern wirklich die Chance nutzt und wirklich in diesem Alltag eintaucht und alles mit der Familie teilt, die Familie möchte. Die Emotionen, ihre Gegenstände, das Essen, alles mit dem Gastschüler teilen, und das sollte man auch genießen und nutzen.
Also sehr emotional alles quasi.
Ja. Richtig emotional, und vor allem ist im Kommunikationsbereich auch ein großer Unterschied, wie in Deutschland kommuniziert wird, sehr sachlich, sehr direkt, und wie in Lateinamerika oder auch in Spanien kommuniziert wird, wo man zum einen sehr viel mehr Emotionen zeigt, auch Gestik und durch das Gesicht. Jetzt fällt mir sehr schwer, diesen Podcast zu machen, weil ich die ganze Zeit gestikulieren möchte, aber es bringt jetzt nichts. Und genauso ist bei unseren Schülern im Ausland, wenn sie zwar sehr gut Spanisch sprechen, aber mit der Mimik nichts sagen, wenn sie runtergucken, wenn sie nicht lächeln, wenn sie dann wissen die Gastfamilien nicht, geht es dir gut, geht es dir nicht gut, was ist los. Das ist in der Kommunikation sehr wichtig, dass man sehr sich zeigt, wie man sich fühlt. Wiederum ist für Lateinamerikaner generell nicht schön, Probleme anzusprechen, Konflikte anzusprechen in der Gastfamilie, wenn irgendwas in dem Zusammenleben nicht so gut klappt, sprechen sie das nicht so gerne an. Das heißt, dass sie dann manchmal sich eher bei dem Betreuer darüber beschweren, dass irgendwas nicht klappt mit dem Gastschüler. Der Gastschüler räumt das Zimmer nicht auf oder hat Essen im Zimmer, Sachen, die der Familie stört. Anstatt der Gastschüler direkt zu sagen, oder der Gastschülerin direkt zu sagen, hey, das gefällt uns nicht, kannst du bitte das und das stattdessen machen, erzählen sie das der Betreuer, und die Gastschüler fühlen sich da ein bisschen frustriert, weil sie das nicht kennen, dass man Probleme nicht in der Familie anspricht und bespricht. Aber ansonsten, das ist schon ein bisschen, woran man sich ein bisschen gewöhnen muss, aber ansonsten ist eher die Kommunikation herzlich und freundlich.
Kommen wir direkt zur nächsten Frage von mir. Kannst du kurz das Schulsystem in Lateinamerika benennen und vielleicht grob informieren und vielleicht sagen, wie sich das unterscheidet von dem deutschen Schulsystem?
Ja, also natürlich betreue ich drei unterschiedliche oder vier unterschiedliche Länder, das von Land zu Land unterschiedlich. Was fast überall für Ähnlichkeiten gibt, ist, dass das Schulniveau nicht so hoch wie in Deutschland ist. Es gibt Ausnahmen. Wir haben ein paar Privatschulen, bilingualen Schulen, wo das Niveau recht anspruchsvoll ist. Aber ansonsten an den ganz normalen Programmen mit staatlichen Schulen ist das Schulniveau nicht so hoch. Es gibt in Costa Rica nur 11 Klassen, in den anderen Ländern 12. Wie wir das an den meisten Schulen auch hier kennen. Man arbeitet sehr viel in Klassengemeinschaften, dass alle Schüler die gleichen Fächer haben und vielleicht ein, zwei Wahlfächer. Es gibt aber nicht so ein ausgebautes System mit AGs und Wahlfächer, wie man es hier in Deutschland kennt. Deswegen ist die Schule in den meisten Fällen nicht der Hauptgrund, nach Lateinamerika zu gehen. Weil man inhaltlich nicht so viel Neues dazu lernt. Natürlich, man hat als Gegenpol aber, dass man die Herausforderung hat, dass alles auf Spanisch ist, sodass die Lernstoff ist sehr leicht, aber man muss die halt auf Spanisch lernen. Aber ansonsten lernt man jetzt nicht neue Sachen in Mathe. Aber ich glaube nicht, dass man ins Ausland geht, um neue mathematische Konzepte zu lernen, sondern eine neue Kultur zu lernen. Und dazu ist die Schule in Lateinamerika ideal, weil die Mitschüler sehr neugierig sind, sehr hilfsbereit sind. Die möchten mit unseren Teilnehmern quatschen. Die können aber meistens nicht so gut Englisch. Deswegen muss das auch auf Spanisch passieren. Und das heißt aber nicht, dass man sehr viel Spanisch vorab können kann. Im Gegenteil, man kann auch fast ohne Vorkenntnisse oder sogar ohne Vorkenntnisse nach Lateinamerika gehen. Man lernt dann die Sprache vor Ort recht schnell, weil man keine Ausweichmöglichkeiten hat. Man muss sich mit Händen und Füßen Spanisch Google Translate sich helfen, und dann geht vielleicht schleppend die ersten 2 Monate, aber dann recht schnell bei unseren Teilnehmern, die so jung und lernfähig sind. Ansonsten Schule in Lateinamerika ist viel Frontalunterricht, kann durchaus ein bisschen langweilig sein, aber es lohnt sich, wie gesagt, wegen der sozialen Erfahrungen, die man macht. Man kennt andere soziale Welten, soziale Schichten in der Schule lernen, und auch die Beziehung zu Lehrer ist ganz anders als in Deutschland. Es ist nicht so distanziert, die Lehrer sind sehr freundlich. Sie umarmen manchmal Schüler, wenn sie in der Klasse kommen. Es ist eine ganz andere Welt, und es lohnt sich, das zu erleben, auch wenn man nicht so viel Inhalte dann mitnimmt.
Es geht quasi eher um den Spirit, den man da aufnimmt, als wirklich den Lernstoff.
Genau.
Wie ist denn das mit der Schule als Stellenwert im Tag? Also nehmt ihr jetzt besonders viel Zeit ein, oder hat man danach noch irgendwelche Sportprogramme nach der Schule, wie es in Amerika üblich ist? Wie ist denn das?
Genau. Es nimmt den ganzen Vormittag und manchmal an manchen Tagen ist man auch in der Schule in der Regel, aber man ist meistens so 13, 14 Uhr freigestellt und kann entweder an der Schule selbst, wenn Schulen was anbieten an AGs, was wie gesagt nicht so aufgebaut ist wie hier in Deutschland. Aber man kann in der Gemeinde, wo man wohnt, an Fitnessclubs, an Sportmannschaften, Salsa-Kurse, Tango-Kurse, je nachdem, wo die Interesse liegen, Surfkurse belegen. Also da sind auf jeden Fall Freizeitmöglichkeiten. Das ist auch eine der Highlights dieser Programme, dass man ein vielfältiges Freizeitangebot hat. Nicht direkt mit der Schule in Verbindung normalerweise, aber in der Freizeit auf jeden Fall. Eine Ausnahme bildet Mexiko. Die Schulen in Mexiko richten sich sehr nach American High School Spirit und die bieten meistens ein bisschen mehr an Mannschaftssportarten und ausgefallenere Fächer, die man als Wahlfach nehmen kann. Und sind daher ein bisschen attraktiver vom schulischen Aspekt als in Costa Rica und Argentinien. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit mit der Freizeit und Hobbys.
Aber man kann schon sagen, dass es prinzipiell eher so ist in Lateinamerika, dass die Schule jetzt nicht unbedingt der Fokus des Auslandsjahres bildet, sondern dass es eher darum geht, quasi mit der Familie Zeit zu verbringen oder das Land an sich kennenzulernen?
Richtig, das ist genau richtig. Die Schule stellt keinen Schwerpunkt des Programms. Das Highlight ist wirklich das Leben in der Familie, das Essen in der Familie. Es ist immer noch in traditionellen Haushalten in Lateinamerika so, dass man frisch kocht, zusammen isst. Dieses Austauschschülerproblem mit den Tiefkühlpizzen in England haben sie in Lateinamerika nicht. Die kochen gerne mit dem Schüler, für den Schüler und teilen alles, was sie haben, gerne mit den Gästen. Genau, und durch diese Interaktion mit der Gastfamilien lernt man einfach diese Kultur sehr schnell lernen und entwickelt man Seiten der Persönlichkeit, die man hier aus Deutschland vielleicht nicht kannte.
Wie sieht denn das aus mit, ich sag's mal, Ferienzeiten oder allgemein, wenn man Freizeit hat, macht man dann wirklich nur was mit seiner Familie oder geht man auch mit Freunden weg? Mhm. Oder fährt, also ich meine, wenn man Ferien hat, irgendwo mit denen in Urlaub oder woanders hin, gibt es da irgendwelche, sag ich mal?
Genau. Das ist von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. In Costa Rica zum Beispiel und auch in Argentinien ist das Schuljahr entgegengesetzt zu unserem. Das fängt Anfang des Kalenderjahres, irgendwann im Februar an und geht bis Weihnachten. Das heißt, man hat, wenn man regulär nach den Sommerferien hier abreist, hat man lange Ferien in unserem Winter. Man denkt am Mama auch, was mache ich mit den 2-3 Monaten Ferien? Aber wie man es ja aus Deutschland kennt, die Ferien am Anfang scheinen eine Ewigkeit zu sein, aber die gehen schnell rum. Man macht natürlich kleine Reisen, Exkursionen mit der Gastfamilie. Viele Gastfamilien kennen das, wie wir hier das kennen, mit dem viel Reisen und Wochenendtrips in anderen Städten und so weiter nicht so. Es ist, diese Reisekultur ist, ich denke, was eher sehr deutsches, dass man überall hinreisen und viele Aktivitäten macht. Die Familien sind eher entspannt. Vielleicht besuchen sie andere Familienmitglieder an anderen Städten oder die gehen ans Wochenendhäuschen, was sie am Strand haben und verbringen dort den Tag ganz entspannt. Die grillen zusammen. Also es werden Sachen mit der Gastfamilie durchaus gemacht, aber meistens nicht die großen Reisen. Die großen Reisen macht man in der Regel mit der Organisation vor Ort, die unsere Austauschschüler betreuen und die extra für sie in Costa Rica hat zum Beispiel Volontariate in Naturparks organisiert, Reisen in Nachbarländer wie Panama. In Argentinien haben die Partner ganz tolle Reisen überall in den verschiedensten Ecken Argentiniens, Patagonien, am Strand, Buenos Aires wird besucht. Also die Partner helfen unsere Teilnehmer, ihre Reiselust schon zu loszuwerden und das Land sich anzuschauen. Auch in Mexiko gibt es sehr viele Möglichkeiten, entweder mit der Gastfamilie. Die Familien in Mexiko sind wieder so ein bisschen eine Ausnahme in diesem Pauschal-Image, was ich jetzt vermittelt habe, dass die Familien sehr entspannt und nicht so viel reisen. Die mexikanische Familien reisen zumindest in unserem Programm schon sehr gerne, auch mal halt schnell in die USA, Disney World, also da ist schon ein bisschen anders, aber auch mit der Organisation in Mexiko kann man schöne kleine Reisen in Maya-Ruinen, Cancun, Isla Mujeres, das sind ganz viele tolle Reisemöglichkeiten dabei. Auch die Austauschschüler unter sich können sich treffen. Das ergibt sich in Costa Rica sehr viel, weil das Land sehr klein und überschaubar ist. Da kann man sich schnell zusammentun und zu viert in der Karibikküste fahren. Das wird auch ermöglicht.
Das heißt, es gibt relativ viele Möglichkeiten zu reisen, doch.
Ja. Also man kann viel machen. Ja, also wenn man schon nach Lateinamerika geht, will man einiges erleben, was man hier nicht hat. Wasserfälle und Dschungel und Strände und alles Mögliche.
Ist es ganz gut so, dass in allen lateinamerikanischen Ländern das Schuljahr mit dem Kalenderjahr gleich anfängt, oder war das nur...
Das sind nur Costa Rica und Argentinien. Mexiko ist es parallel zu unserem Schuljahr.
Okay. Dann zur Sprache nochmal zurückzukommen. Wir hatten das vorhin schon mal kurz angeschnitten. Du meintest ja, dass die Sprache an sich selbst nicht unbedingt ein ausschlaggebendes Kriterium sein sollte, wenn man sich jetzt für ein Jahr entscheiden soll, sondern man kann Spanisch, lernt man einfach zwangsweise dann dort. Mhm. Bei Portugiesisch nämlich an, in Brasilien ist es ähnlich.
Ist genauso, genau. Mhm.
Und gibt es eine Möglichkeit irgendwie, oder würdest du empfehlen, dass man sich vorher, bevor man losfliegt, irgendwie mit irgendwelchen Apps oder whatever, irgendwelchen Sprachkursen, so ein bisschen Spanisch sich schon mal reinbricht?
Ja, alles, was man vorab lernen kann, hilft dann später, dass man nicht ganz so verloren ist. Aber man soll auch nicht überschätzen, überbewerten, was man zum Beispiel in der Schule an Spanisch lernt. Wenn man denkt, ach, der kann nach Lateinamerika gehen, der hatte schon 2 Jahre Spanisch in der Schule. Was man in der Schule lernt, ist eher Grammatik. Und wenn man ankommt, muss man lernen, wieder zu sprechen, zu verstehen. Deswegen ja, gerne mit Apps, Duolingo oder Rosetta Stein oder was es alles gibt. Aber man braucht sich nicht verrückt machen. Was eher hilft, meine ich, in der Vorbereitung, ist, sich einen Tandempartner zu suchen. Mhm. Jemand, der Spanisch-Muttersprachler ist, vielleicht ein Austauschschüler. Oder es gibt auch Tandempartner-Cafés, wo man hingeht. Und natürlich ist das nicht in allen Städten möglich. Aber das hilft eher, dass man schon ein bisschen das Gehör trainiert.
Also quasi sollte man sich vorher schon, wenn man Zeit und Lust hat, was schon ein bisschen Spanisch sprechen.
Gerne, aber es muss nicht zwingend sein.
Gibt es sonst irgendwelche Besonderheiten, die das Land hat, die einem jetzt nicht so unbedingt auf dem Schirm sind?
Wir hatten Sprache angesprochen und manche potenzielle Teilnehmer haben Angst vor der spanischen Sprache oder denken, ich will mein Englisch nicht verlernen. Wir haben in Lateinamerika auch durchaus gute bilinguale Schulen, wo man weiter Englisch machen kann, aber nebenbei mit der Gastfamilie Spanisch üben, lernen. Diese Schulen sind vor allem in Mexiko besonders gut. Wir haben eine Schule in Cancun, eine Schule in Mérida, die diese Möglichkeit anbieten. Und diese sind auch anspruchsvollere Schulen, was akademisch angeht. Wo man auch Schüler, die denken, ach, ein ganzes Jahr nicht so viel lernen in der Schule, diese Idee gefällt mir oder gefällt meinen Eltern nicht so, dann kann man auch diese bilinguale Schiene gehen. Und dann hat man ein bisschen von beiden best of both worlds, wie man sagt.
Du meinst vorhin auch, dass es verschiedene lange Auslandsaufenthalte gibt. Mhm. Welche Länge würdest du empfehlen?
ein ganzes Jahr, damit man gerade bei so einer Sprache wie Spanisch, die man neu lernt oder die man nicht so häufig in Kontakt hat wie Englisch. Die meisten Schüler, die wir haben, sprechen schon recht gut Englisch. Da sollte man sich, wenn man es kann, ein Jahr gönnen. Allerdings ist Lateinamerika, sind unsere Programme sehr flexibel, weil unsere Partner sehr sehr kundenfreundlich, sehr schülerfreundlich sind und alles ermöglichen möchten. Und sie bieten auch gerne kürzere Aufenthalte, auch Aufenthalte während der deutschen Ferien. Wenn man hier sagt, ach, meine Schule erlaubt nicht, dass ich ins Ausland gehe, kann man durch diese Zeitverschiebung, diese Schuljahresverschiebung in Costa Rica und Argentinien zum Beispiel in den hiesigen Sommerferien einen schönen 6-8-wöchigen Programm belegen. Da empfehle ich immer Costa Rica als Zielland, weil es ist ein kleines, kompaktes Land, wo man sehr viel in kurzer Zeit erleben kann. Deswegen, wenn man wirklich nicht die Zeit hat, ja, lieber 6 Wochen, 8 Wochen als gar nicht.
Okay, also man kann quasi mit den Organisationen sprechen.
Genau.
Und dann findet man immer einen Weg.
Ja.
Das klingt doch gut. Also das ist auf jeden Fall cool, dass man da so flexibel sein kann. Dann, wie sieht denn das aus mit Ernährung allgemein? Was isst man? Vielleicht auch
genau. Wie viel? Unterschiedlich. In Costa Rica isst man Reis und Bohnen zu jeder Mahlzeit, auch zum Frühstück. Das ist die Grundernährungsquelle. Dazu isst man Salat, Obst. Wer Fleisch isst, kriegt ein Stückchen Fleisch dazu, Eier. Aber das ist wirklich das, was alle Schüler sagen, ach, in Costa Rica haben wir jeden Tag Reis und Bohnen gegessen. Ansonsten, wie gesagt, die tropischen Früchte sind wunderbar, aber da ist nicht so viel Abwechslung. Das heißt aber, dass auch Vegetarier und Veganer sind dort super untergebracht, zumal die Gastfamilien sich wirklich Mühe machen, für alle Geschmäcke und alle individuelle Wünsche und Einschränkungen trotzdem alles sehr gastfreundlich zu gestalten. Argentinien ist für Steak bekannt. Das stimmt sicher, dass Argentinier sehr gerne eher Asado, das ist so ein, wie hier das gegrillte Fleisch, essen. Aber das argentinische Essen ist durch die verschiedenen Einflüsse aus Italien und andere Einwanderungsländer sehr vielfältig. Sie haben auch sehr viele Sojaprodukte. Und Argentinien ist ein Land, wo unsere Partner bei der Gastfamilie-Suche sich so eine unglaubliche Mühe machen. Sie lesen die Profile unserer Schüler von der ersten Seite bis zur letzten Seite, jeder einzelne Detail, und suchen sehr, sehr genaue Match zwischen Familie und Schüler. Und da hatten wir tatsächlich auch vegane Familien für unsere vegane Teilnehmer. Also da diese Essensgewohnheit, Einschränkungen sollen niemanden davon abschrecken, nach Argentinien oder Lateinamerika generell zu gehen. Was Mexiko betrifft, ich würde alleine wegen des Essens nach Mexiko gehen. Das ist unglaublich vielfältig, unglaublich lecker, auch scharf sicher zum Teil, aber daran gewöhnt man sich. Aber man hat auch mildere Gerichte und regionale Spezialitäten sind in den unterschiedlichen Regionen Mexiko auch ganz, ganz unterschiedlich. Ob mehr Fisch oder mehr Reis oder mehr Maisprodukte. Also da lohnt sich alleine wegen des Essens hinzugehen. Ja, nee, Essen ist auf jeden Fall ein Highlight des Lateinamerika.
Hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, dass Essen und Familie definitiv im Vordergrund steht. Mhm. Hast du noch abschließende Worte an die Zuhörer oder hast du noch irgendeinen Punkt, irgendwas, was du noch gern sagen würdest, um die Leute vielleicht ein bisschen zu motivieren, dass sie sich für ein Auslandsjahr nach Lateinamerika motivieren?
Also Englisch kann jeder, habe ich schon gesagt. Und diese tolle Mischung aus was ganz Neues zu entdecken, eine ganz andere Kultur, andere Landschaft, andere Art und Weise miteinander umzugehen, aber gleichzeitig sich ziemlich schnell wohlfühlen und reinfinden, ohne dass es einen krassen Kulturschock und ich will zurück nach Hause Phase. Das haben wir bei meinen Teilnehmern wirklich sehr selten, dass jemand freiwillig zurück nach Hause möchte, weil sie überhaupt nicht mit der Kultur klarkommen. Und das noch dazu zu vernünftigen Tarifen. Und meine Programme gehören zu den günstigen Programmen hier in unserem Katalog. Ich würde diese Möglichkeit nicht verpassen wollen. Ich weiß, dass viele Eltern Angst vor Sicherheitsaspekte haben. Wenn sie Lateinamerika hören, denken an Wilden Westen, Waffen und Drogen. Das entspricht der Realität überhaupt nicht, was meine Programme anbieten. Wir arbeiten mit kleinen Organisationen, die sehr viel Wert legen, unsere Teilnehmer an sicheren Orten, wo sie sich wohlfühlen können. Diese ganzen Vorteile, die ich genannt habe, herzliche Familien, tolles Essen und so weiter, wären nichts wert, wenn meine Teilnehmer Angst hätten. Ich würde auch keine schlaflose Nächte verbringen wollen. Ich bin selbst dreifache Mutter. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn das Kind weg ist. Und unsere Partner passen wirklich gut auf unsere Teilnehmer auf. Sie sind grundsätzlich an sicheren Gegenden. Die Gastfamilien legen auch sehr viel Wert, eine sichere Umgebung für die Teilnehmer zu schaffen. Teilnehmer werden am Anfang immer gebrieft. Es gibt immer, überall, auch hier in Berlin, Ecken, die man meiden soll. Unsere Teilnehmer wissen was, dass sie wissen, wo sie sich wie zu verhalten haben. Aber im Grunde können sie sich in den Platzierungsorten, wo sie wohnen, sehr frei bewegen und haben mit kleinen oder Großkriminalität kommen sie fast nie in Berührung. Kann ein Handy mal verloren gehen, wo man denkt, oh, vielleicht wurde es geklaut, aber ansonsten ist es wirklich kein Grund, nicht nach Lateinamerika zu gehen, insbesondere auch nicht nach Mexiko zu gehen. Mérida, wo wir unsere Teilnehmer in Mexiko haben, ist, ich würde sagen, unsere sicherste Destination.
Okay, also man über Sicherheit braucht man sich also keine Gedanken machen.
Wirklich nicht.
Und als letzte Frage würde ich sagen, würdest du es empfehlen, nach Lateinamerika zu gehen?
Ich würde meine drei Kinder nach Lateinamerika schicken.
Definitiv.
Absolut.
Ja. Alles klar. Damit danke ich mich ganz herzlich, dass du mir die Zeit genommen hast, hier in dieser Podcast-Folge zu sitzen.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank auch an die Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zuzuhören. Ich hoffe, es waren ein paar coole Informationen für euch dabei. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Auslandsjahr. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach gerne bei uns oder ruft uns an. Da können wir euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank nochmal.
Danke dir.
Und tschüss.
Tschüss.